Ein Friedenspreis ist für mich ein Preis, der für einen unbewaffneten und für einen entwaffnenden Frieden steht.
Friedensfall, der Podcast der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe mit Wulf Schmiese über Freiheit, Frieden und Verantwortung. Und über die Frage, was braucht Frieden heute?
Was braucht Frieden heute? Das ist der Titel unseres Gesprächs hier. Und zwar spreche ich mit Heribert Prantl. Er war lange in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, hatte dort viele Positionen, Innenpolitikchef, Meinungschef, ist immer noch als Publizist dort auch tätig und hat auch noch einen anderen Hintergrund, nämlich er war Richter, er war Staatsanwalt. Er hat sozusagen sich mit Frieden und Gerechtigkeit schon vor seiner publizistischen Zeit und journalistischen Zeit befasst.
Als kleiner Rebele.
Ja, aber da gilt es ja auch um sozusagen ein Miteinander, eine Auskömmlichkeit. Und da reden wir jetzt auf großer Ebene. Und zwar, Heribert Prantl, es geht um den Westfälischen Friedenspreis. Der wird nämlich in diesem Jahr der NATO verliehen. Und da denkt man schon mal, der Westfälische Friede, der von 1648 in Münster, der steht für Ordnung durch Verständigung und Einbindung. Und das sagte der Mann, der sozusagen diese Preisverleihung mitorganisiert hat. Das ist nämlich Reinhard Zinkann. Das ist der Vorsitzende der Westfälischen Gesellschaft für Westfalen-Lippe. Und die verleihen diesen Westfälischen Friedenspreis. Und Herr Zinkann sagt noch, genau das leistet die NATO im 21. Jahrhundert. Also wie der Westfälische Friede stehe auch die NATO für Ordnung durch Verständigung und Einbindung. Heribert Prantl, was sagen Sie zu der Idee der NATO, diesen Friedenspreis in diesem Jahr zu verleihen?
Lieber Herr Schmiese, da bleibt mir ehrlich gesagt, und zumal bei dieser Begründung, bleibt mir die Luft weg. Ich bin wirklich ein ganz großer Freund dieses Westfälischen Friedenspreises. Ich finde den Westfälischen Frieden von 1648, ich habe neben der Juristerei auch Geschichte studiert, und dieser Westfälische Frieden war für mich immer ein Hochfest der Diplomatie. Und wenn ich an den Chefverhandler denke, an Alvise Contarini, den weltweisen venezianischen Diplomaten, wie ihn Coloman genannt hat, dann ziehe ich noch Jahrhunderte später den Hut vor dieser unglaublichen diplomatischen Leistung in fünfjährigen Verhandlungen, bei denen keiner der Verhandelnden eigentlich verhandeln wollte. Da denke ich oft an die derzeitige Situation zwischen der Ukraine und Russland und all denen, die sagen, müssten wir hier nicht für Frieden sorgen. Da denke ich an die Situation im 17. Jahrhundert, die Situation vor dem Westfälischen Frieden, wie alle Kriegsparteien eigentlich nicht verhandeln wollten und die Diplomatie es zu Wege brachte. Diese Streitparteien, die ja, die Deutschland verwüstet haben. Deutschland, glaube ich, hatte zu Beginn des 30-jährigen Krieges 18 Millionen Einwohner und am Ende des 30-jährigen Krieges 11 Millionen Einwohner. Es war eine Katastrophe, und das Wort Katastrophe ist eigentlich gar nicht mehr das richtige Wort.
Plural, es waren Katastrophen, ne? Es war eine Zichtkrise, die übereinander lag.
Es war eine Katastrophe. Trophäen, und deswegen ist für mich dieser Preis ein so wunderbarer Preis.
Aber die NATO, das stört Sie offenbar.
Was die NATO, stört mich. Für mich ist, ja, als jemand, der ein großer Freund des Preises ist, ist...
Das ist der falsche Partner sozusagen.
Es ist der falsche Preisträger. Da ist, ja, es ist für mich, diese Preisverleihung ist für mich die Umwertung aller Werte, die in diesem Preis angelegt sind. Ein Friedenspreis ist für mich ein Preis, der für einen unbewaffneten und für einen entwaffnenden Frieden steht.
Ist das unbewaffnet, Herr Prantl, um das mal zu sagen? Im Grunde ist ja die NATO ein Bündnis, was zu Beginn des Kalten Krieges gegründet wurde. 1949, Deutschland kam erst später dazu, aber es hing ja unmittelbar mit der deutschen Vergangenheit auch zusammen. To keep the Americans in, the Russians out, the Germans down. Also man wollte sozusagen Frieden schaffen, zumindest für den Westen, sage ich mal. Und da sagen doch viele Verteidiger dieses Preises, das hat die NATO auch geleistet. Die NATO hat im Grunde auch wenn es ein kalter Krieg war, aber zumindest verhindert, dass es ein heißer Krieg wurde.
Sie sagen jetzt selber, Herr Spiese, das hat die NATO geleistet. Die NATO hat sich verändert. Wenn Sie den NATO-Vertrag lesen, da stehen eigentlich in der Präambel, da stehen in Artikel 1 ganz wunderbare Sachen. Die NATO ist von der Einrahmung her tatsächlich ein friedliebendes Bündnis, aber die NATO hat sich verändert. Wer die NATO ehrt, der ehrt ein Schutzbündnis, aber auch ein Schutzbündnis, aus dem eine Konfliktpartei geworden ist. Die NATO hat sich ja spätestens mit dem Jugoslawienkrieg in eine bewaffnete und kriegführende Macht verwandelt und einen Preis, einen Friedenspreis, gerade jetzt, und warum gerade jetzt, begründe ich gleich noch, gerade jetzt zu verleihen, das entwertet meines Erachtens den Preis und das überfordert auch den Preisträger, wenn man erwartet, dass der Generalsekretär mit der Entgegennahme des Preises sich sozusagen in der Art und Weise, wie er die NATO in die Zukunft führt, sich friedlicher verhält. Er kann das nicht, und jetzt komme ich zu dem, was mich am meisten umtreibt. Er kann das nicht angesichts einer Führungsmacht der NATO, einer Führungsmacht USA, die immer aggressiver, immer bellizistischer auftritt und die auch den Weltruf der NATO komplett verändert.
Aber dann kurz da unterbrechen, weil ich da gerade, das ist ja der innere Konflikt der NATO, den Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, unter Aufbringung fast schon menschlicher Qualen, hat man den Eindruck, versucht zu verhindern, dass diese NATO eben, to keep the Americans in, also das, was der Lord Ismay, der erste NATO-Generalsekretär, damals geprägt hat als Spruch, also die Amerikaner drin halten in Europa, versucht ja Rutte durch bis hin zur Unterwerfung, hat man ja manchmal den Eindruck, wenn wir als Journalisten, Sie und ich, das sozusagen sehen, denken wir, mein Gott, was ist das denn für eine Schleimerei gegenüber Donald Trump? Und dann gibt es aber die Begründer, die sagen, um Gottes Willen, wir müssen die doch drin halten, damit sie in gewisser Weise gezähmt sind. Also man kann ja auch sagen, dieses Bündnis NATO hält im Grunde die Amerikaner irgendwie noch ein bisschen unter Kontrolle.
Wir müssen mal schauen, was die Trump-Regierung zu ihrem Auftreten, zu ihrem militärischen Auftreten sagt. Pete Hegseth, der sich ja Kriegsminister nennt.
Der Verteidigungsminister der USA, ja.
Verteidigungsminister der USA, ein Titel, den ihm Trump sozusagen verliehen hat. Man will diesen Titel wieder gebrauchen. Er hat gesagt, wir werden in die Offensive gehen, nicht in die Defensive. Und dann begründet er das wie folgt und führt es wie folgt aus. Maximale Tödlichkeit, nicht laue Legalität.
Dann sagt er das für die NATO oder sagt er das für die USA?
Das für die USA, aber er sagt es natürlich als Führungsmacht der USA. Und in dem Zeitpunkt, in dem man, Sie haben es gerade beschrieben, was Rutte vorhat, sozusagen mit fast Unterwerfung, die USA noch zu zähmen und zu domestizieren, genau in diesem Zeitpunkt dieser NATO mit dieser Führungsmacht den Friedenspreis zu verleihen, das ist eine völlige Überforderung dieses Friedenspreises und eine Verfremdung dessen, was im Friedenspreis angelegt ist. Man kann fragen, ob ein Militärbündnis grundsätzlich ein geeigneter Partner für einen solchen Friedenspreis ist. Und schon da hätte ich meine Zweifel. Aber in dem Zeitpunkt etwas dieses zu machen, es ist für mich der allerfalscheste Zeitpunkt.
Sie haben ja selber vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Den Frieden gewinnen und Gewalt verlernen. Und korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, aber ich meine, dass Sie gesagt haben zu dem Preis als solches, jetzt suche ich gerade Ihr Zitat mit der Metzger-Innung, können Sie das nochmal sagen? Sie haben diese Preisverleihung kritisiert. Das ist so, als wenn man den Vegetarierpreis der Metzger-Innung verleihen würde.
Richtig.
Und so sei das mit diesem NATO-Preis.
Es ist, der Jurist würde sagen, es ist ein Erwein Objekto. Es ist der Falsche, es ist ein Irrtum im Preisträger. Ich kann es verstehen, so wie Sie es vorher begründet haben. Einfach zu sagen, der Preis soll mahnen, er soll warnen, in der Art und Weise fortzufahren, wie es die Trump-Regierung angelegt hat. Die Trump-Regierung, auch der Präsident hat ja angekündigt, nicht als NATO-Aktion, aber immerhin als Führungsmacht der NATO, wir werden den Iran in Grund und Boden bomben. Es wird von der Zivilisation des Iran nichts mehr übrig bleiben. Das sind Sätze, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und bei denen ich mir denke, es fällt auf die NATO zurück, es verändert den Ruf der NATO, wenn die Führungsmacht so auftritt, so agiert, so agitiert. Ich sag's noch einmal, für mich ist es der falsche Zeitpunkt.
Aber ich will noch mal auf Ihr, und Sie sind stark in Sprachbildern, habe ich immer, wenn ich Ihre Texte lese, den Eindruck, das ist super, da wärst du gerne selber drauf gekommen, aber dieser Satz nochmal, wenn man ein Militärbündnis mit einem Friedenspreis auszeichnet, dann ist das so, wie wenn man die Metzgerinnung mit dem Vegetarierpreis auszeichnet. Ganz ehrlich ist das, finde ich, vom Sprachbild ganz schön gewagt, weil man natürlich eigentlich doch denkt, der große Schlachter, wenn wir schon beim Bild der Metzgerinnung sind, der sitzt in Moskau. Und die Angst vor dem großen Schlachten hatte zeitlebens der NATO von 1949, meinetwegen bis zu den Jugoslawienkriegen, die NATO eingedämmt. Durch Abschreckung, durch Hochrüstung. Können wir gleich noch drüber reden. Aber im Grunde Frieden schaffen ohne Waffen, das war der eine Aspekt. Und Frieden schaffen auch mit Waffen. Dann hieß es später mal mit immer weniger Waffen, als man die Abrüstungssachen hatte. Aber man muss doch der NATO zugutehalten. So wie man Feuer mit Feuer bekämpft bei Waldbränden, kann man möglicherweise auch Krieg durch Rüstung bekämpfen. Jedenfalls halten das die NATO-Befürworter für einen Verdienst, dass während des Kalten Krieges die NATO genau das geleistet hat. Ist das falsch? Hat die nicht wirklich ein Waffenbündnis?
Sie hat dazu beigetragen, aber das kann doch nicht das Argument sein, die Aufrüstung ad libitum immer weiterzuführen. Ich war in der Zeit, in der man Abrüstungsverhandlungen geführt hat und in der man versucht hat, die atomare Hochrüstung einzudämmen. Man kann darüber streiten, welche Wege richtig waren, ob die Pläne, die NATO verfolgt hat, die damals Kanzler Helmut Schmidt verfolgt hat, übrigens auch ein Preisträger des Westfälischen Friedens. Damals ist viel gestritten worden in der damals noch stark streitenden SPD, ob der Weg richtig ist. Er war in dem Fall richtig. Ich habe seinerzeit viel mit Außenpolitikern wie Egon Bahr darüber geredet. Unterm Strich hat es geholfen. Es heißt aber nicht, dass die uferlose Weiteraufrüstung das Rezept für die Zukunft sei.
Aber nochmal, wo waren Sie, als es sozusagen die Kritik an der NATO-Nachrüstung gab? 79, Helmut Schmidt hat ja sozusagen darüber, ist er in Straucheln gekommen mit seiner Kanzlerschaft, weil seine Partei natürlich ganz anderer Meinung war als er, dass man die NATO-Nachrüstung braucht. Und dann gab es die großen Friedensdemonstrationen. Erinnern Sie sich, wo waren Sie in der Zeit? Sie sind danach, glaube ich, erst dann als Richter begonnen, Anfang der 80er Jahre. Waren Sie dabei, waren Sie da engagiert in diesen Demos gegen diese NATO-Nachrüstung, den NATO-Doppelbeschluss?
Ich war beim Streiten dabei. Ich habe bei vielen Diskussionen mitgemacht, war noch nicht so festgelegt, wie später festgelegt war. Es hat damals, glaube ich, auch der Streit und die Debatten, die es gab, haben beigetragen, die Abrüstungsverhandlungen zu forcieren. Sie haben ja die Wichtigkeit der Abrüstung der Politik mit deutlich gemacht.
Aber erstmal wurde aufgerüstet. Also der Doppelbeschluss führte ja dazu, dann Kohl hat es dann weitergeführt.
Erstmal wurde aufgerüstet und dann setzte für viel zu kurze Zeit die Abrüstung ein. Ich sehe momentan keinerlei, keinerlei Abrüstungsbemühungen.
Aber liegt das an der NATO? Ich meine, jetzt hat man, um nochmal unser Sprachbild, sitzt nicht der große Schlachter in Moskau im Kreml und will man mit dem Abrüstungsverhandlungen führen? Vielleicht war ja sozusagen das, was Sie erinnern, mit Egon Bahr und Abrüstungsverhandlungen und da war es sozusagen noch eine KPDSU-Führung und letztlich ja auch ein irgendwo innerhalb der Sowjetunion ein sich kontrollierendes System, wo man noch rational mit Männern, Greisen verhandeln konnte, die aber irgendwo auch ein übergeordnetes Friedensinteresse hatten, wo man bei Putin manchmal sich fragt, wer kontrolliert den und hat er sozusagen ein ernsthaftes Friedensinteresse? Wer soll heute der Egon Bahr sein, der mit Putin verhandelt? Sehen Sie da einen Sinn drin?
Ich glaube, wir hatten vorher von 1648 gesprochen oder von 1643. Wo es 5 Jahre gedauert hat.
Und man denke,
wir haben genau die Situation. Wir haben genau die Situation, wo alle sagen, es nutzt nichts, es hilft nichts. Die Kriegsparteien, die Habsburger, die Schweden, die wollen nicht. Und es hat ein Diplomat hingebracht und das feiern wir heute. Das preisen wir, das loben wir. Und ich denke, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wir sollten diese diplomatischen Bemühungen, die hinter diesem Preis stehen, wir sollten sie heute versuchen, wieder einzufädeln. Ich sehe das Einfädeln bisher nicht. Wir sagen alle, und das ist sozusagen der fast einhellige Medienstandpunkt im Westen, es hilft ja eh nichts. Ich würde gern wissen wollen, ob es wirklich nichts hilft. Ich würde gern diesen Putin am Verhandlungstisch gegebenenfalls entlarven. Ich würde versuchen wollen, diplomatisch eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die vielleicht in längeren oder langen Verhandlungen zum Frieden führt. Ich sehe ehrlich gesagt, lieber Herr Schmese, ich sehe sonst keine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass die immer weiter Aufrüstung und schließlich die atomare Option Frieden schafft.
Aber ist diese atomare Option, die ja nie gezogen wurde, immer war die Furcht bis heute da, der Abschreckung, dass das ja auch funktioniert hat. Und jetzt sagen die einen, ich gehe nochmal in diese Zeit der Friedensbewegung zurück. Die Angst war so groß vor der atomaren Reaktionsmöglichkeit, die theoretisch auch die Sowjetunion damals hatte, dass es ja den Spruch gab, lieber rot als tot. Dass man sagte, komme was mag, im Zweifel müssen wir uns dann halt irgendwie arrangieren mit einem anderen System, aber wir können doch nicht die Erde auslöschen. Sehr nachvollziehbar, rein menschlich gesehener Punkt. Und auf der anderen Seite gab es die Gegner, die sagen, habt ihr sie noch alle? Wir wollen unser System, unsere Freiheit aufgeben. Nein, dann schrecken wir lieber gegen, also machen eine Abschreckung, rüsten dagegen auf und sagen, eure Waffen werden zuerst zerstört, atomarer Erstschlag auch möglich, whatever. Das sozusagen sehen viele. Der Dank an die NATO ist die Freiheit, die wir doch gehabt haben. Wir, die wir hier im Westen wunderbar unsere Freiheit als Journalisten auch erlebt haben. Und deswegen braucht es auch die NATO, dass da, wo die Welt frei ist, aber auch frei bleibt. Also das, was der klassische Westen war. Vielleicht ist das ein Grund für den Preis, dass die NATO einen Friedenspreis verdient hat?
Ich tue mich schon schwer, lieber Herr Kollege, dass ich, wenn ich die USA im Kopf habe, die Trump-Regierung, von der Welt der Freiheit rede, wenn ich die täglichen Nachrichten höre. Aber bleiben wir ruhig mal dabei. Ich habe Schwierigkeiten, wenn ich mir vorstellen soll, dass die Freiheit und all das, was wir damit verbinden, nur mit immer weiterer Rüstung erhalten werden soll. Mir ist das Risiko zu groß. Mir ist das Risiko eines Fehlers im atomaren System zu groß. Deswegen denke ich, müssen wir verhandeln, müssen wir im Geiste des westfälischen Friedens, dieses Hochfestes der Diplomatie eine Chance geben. Das heißt nicht, dass ich ad hoc sämtliche Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen möchte. Man kann sich durchaus fragen, wann die Nothilfe für die Ukraine, für die ich plädiere, in ein zu viel, die Juristen nennen es dann Nothilfe-Exzess, übergeht, die mehr schadet als nützt.
Aber jetzt ist es ja gerade eher umgekehrt. Die Ukraine hat ja große Sorge, weil sie eigentlich zu wenig Waffen hat, keine Patriots mehr, die sie via NATO teilweise ja auch kriegt. Sind Sie der Meinung, das ist richtig? Also so das, was Sie gerade gesagt haben, sozusagen das Plädoyer zu Abrüstung, zu Verhandlung, was sollen die Leute in Charkiw oder Kiew dazu sagen?
Ich glaube, die hätten nichts dagegen, wenn zwar einerseits eine Verteidigungsbereitschaft und eine Verteidigungskraft da ist, aber andererseits endlich das Verhandeln beginnt. Ich war empört als begeisterter Europäer, dass dieser seltsame Präsident das Verhandeln anfangen musste, dass nicht die Europäer, dass nicht die europäische Gemeinschaft die Verhandlungen eingefädelt und begonnen hat. Das war eine eklatante Schwäche Europas, die wir uns nicht hätten leisten sollen. Und ich erhoffe und erwarte mir von der europäischen Gemeinschaft und von den maßgeblichen Protagonisten, diese Verhandlungen endlich einzuleiten. Und ob da zu den Zwecken, zur Beförderung dieser Verhandlungen, der Preisträger NATO der richtige ist, wage ich zu bezweifeln.
Dafür. Und nochmal die Frage, Sie haben ja Egon Bahr, das war der klassische Unterhändler von Willy Brandts Ostpolitik, der eben auch Verhandlungen und auch nicht öffentlich geführt hat. Haben Sie von Ihrer politischen Kenntnis jemanden im Kopf, der sowas machen könnte? Wer könnte heute seitens der NATO-Partner, seitens Deutschland, so ein Verhandler sein?
Ich würde nichts gegen Angela Merkel einwenden, beispielsweise. Ich habe mir sogar gedacht, als einhellig fast die ganze deutsche Medienlandschaft sich empörte gegen den Ex-Kanzler Schröder wegen seiner Freundschaft zu Putin. Ich dachte mir, wenn er es zu Wege bringt, erstmal Verhandlungen einzuleiten, dann soll es mir recht sein. Ich will Verhandlungen haben. Ich will haben, dass die Kriegsparteien und Europa an einem Tisch sitzen. Wie das eingefädelt wird, wie das beginnt, da bin ich zu vielen bereit. Es wird lange dauern, es wird ein intensives Verhandeln sein. Aber wir brauchen Friedensverhandlungen. Ich glaube auch, Sie haben gerade die Menschen in der Ukraine angesprochen. Ich glaube, die brauchen diese Perspektive.
Über was soll denn verhandelt werden? Eine Verhandlung heißt ja immer, sozusagen, gehen wir an den 30-jährigen Krieg, da wurde ja über etwas verhandelt. Da wurde über Grenzen verhandelt, da wurde über Bereiche verhandelt, wo man sozusagen seinen Glauben so leben konnte oder anders leben konnte. Es waren ja viele Religionssachen, aber es ging eben auch um Territorien und so weiter. Und da sagen doch die Leute in der Ukraine, das ist doch alles klar. Das ist doch längst irgendwie ausverhandelt, was die Ukraine ist, inklusive der Krim. Und dafür haben sie ihre Atomwaffen abgegeben 1994, weil die Krim zur Ukraine zählt.
Ich bin jetzt nicht der Herr Schmiese, der einen Friedensplan vorlegt.
Nein, ich wollte nur fragen. Aber Sie sagen ja, man soll verhandeln. Und ich frage mich jetzt, ein Verhandlungsführer muss ja sozusagen irgendeinen Kompromiss haben. Und da sagen natürlich viele, was soll man denn mit Putin verhandeln? Also, dass man ihm am Ende ein Gebiet gibt. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem bei der ganzen Frage Frieden als solcher. Frieden in Freiheit ist ja immer die NATO-Losung gewesen, dass die sagen, die sollen auch in ihrem Gebiet frei leben können. Und deswegen will man eigentlich keinen Quadratzentimeter in ein autoritäres Regime abgeben. So argumentieren zumindest viele in der Ukraine. Und deswegen ist ja die große Frage, verhandeln, ja, das gibt tolle historische Vorbilder, wo das funktioniert hat. Aber in diesem konkreten Fall, über was?
Über Wege zum Frieden. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir möglicherweise wird die Krim ausgegliedert aus dem ukrainischen Staatsverband. Aber es werden Vorschläge dieser Art, für eine gewisse Zeit Gebiete auszugliedern, einer wie auch immer Verwaltung zu unterstellen,
diskutiert werden müssen. Es werden möglicherweise Garantien gegeben werden müssen in Bezug auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft, möglicherweise in der Nichtmitgliedschaft in der NATO. Es wird dann viel diskutiert werden darüber, was angeblich im Zusammenhang mit den Verhandlungen, die zur deutschen Einheit führten, schon zugesichert worden war. Da wird viel gestritten.
Wissen Sie, was ich faszinierend fand, weil Sie den Westfälischen Frieden erwähnen. Und wir waren beide häufig schon da in diesem Friedenssaal in Münster. Und dann sehen wir diese großen Porträts der uns allen historisch gar nicht mehr bekannten Verhandler damals, die mit ihren Schnabelschuhen und ihren komischen Kragen und ihren schwarzen Mützen da waren. Und Sie haben vollkommen recht, wie wahnsinnig modern eigentlich diese Friedensverhandlungen abliefen. Und da war für mich jedenfalls die Überraschung, als ich mich damit mal befasst hatte, die hatten zwei Grundsätze, die am Ende vielleicht zu dem Frieden, den Frieden im Plural, geführt haben. Ein Grundsatz war, setzt die Kriegsparteien nicht an einen Tisch. Deswegen war es der Frieden von Münster und Osnabrück. Ja. Da hatte man das katholische Münster für die katholischen Mächte und Osnabrück als für die protestantischen Mächte. Und dann wurden sozusagen berittene Boten, die diese 50 Kilometer, die Vorstellungen der einen Seite, der anderen Seite überbrachten. Das heißt, es gab sozusagen noch nicht mal die physische Möglichkeit, dass die sich an die Gurgel gingen. Das war die eine Sache. Setz nie die beiden Verhandlungsparteien an einen Tisch. Deswegen dauerte es vielleicht auch so lange. Und das Zweite, und das finde ich eigentlich noch viel moderner und fast übertragbar, dass wir jetzt darüber noch mal reden können, wie das ist. Verhandel keine Wahrheiten. Verhandel nicht, ob das Protestantische besser ist als das Katholische. Da kommst du nicht weiter. Verhandel nur Interessen. Keine Wahrheiten. Du wirst am Ende vermutlich mit Putin ja auch nicht über die Demokratie oder die Autokratie und was ist besser und was ist das bessere System, kommst ja nicht weit. Sondern zieh klare Grenzen und verhandeln nur Interessen. Und da ist doch eigentlich das Interesse der Ukraine klipp und klar. Und jetzt sagen Sie, dass Russland hat sicherlich auch ein Interesse, aber da kommen wir dann schon wieder in schwierige Gewässer zu sagen, was wollen wir denn dem russischen Volk sozusagen vorverhandeln, ob die in Freiheit leben können oder nicht.
Ich meine, das Interesse des ukrainischen Volkes, auch das Interesse des russischen Volkes und das Interesse Europas muss sein, dass das Töten beendet wird. Das ist für mich die allererste große Forderung. Wir können natürlich uns zurückbeziehen auf den Westfälischen Frieden und stellen fest, damals mussten wir nicht und konnten wir gar nicht und die Verhandler nicht über Kriegsschuld sich streiten.
Das war komplett keine eindeutige Kriegsschuld. Da waren viele Konflikte.
Hier ist es völlig klar, die Kriegsschuld liegt bei Putin. Darüber muss man nicht verhandeln. Aber es muss auch unter diesen Prämissen möglich sein, das Töten zu beenden. Es kann auch nicht im Interesse der NATO als der Partei sein, die unterstützend hinter der Ukraine steht, dass das Töten noch jahrelang weitergeht. Wir führen mittlerweile einen Krieg, der schon länger dauert als der Erste Weltkrieg. Also dieser Ukraine-Krieg dauert länger als der Erste Weltkrieg.
Wir führen den?
Ich sage wir, weil wir so engagiert sind in der Art und Weise, wie wir ihn unterstützen und weil wir ihn beenden wollen.
Aber ist es nicht, ich meine, es ist ja jetzt eine reine Verteidigung und da kommen wir auf die NATO nochmal zurück, die sich immer als ein reines Verteidigungsbündnis gesehen hat und im Grunde das zumindest das in die 90er Jahre hinein auch wirklich nur war. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil Sie sagten, Jugoslawien, der erste Einsatz der NATO war, dass sie eine Flugverbotszone über Bosnien Mitte der 90er Jahre überwacht hat. Das war sozusagen die nach Ende des Kalten Krieges die Funktion der NATO. Das war noch mit UN-Mandat gemacht.
Das nächste war kein UN-Mandat.
Das war dann der Kosovo-Krieg 99, ja. 78 Tage lang Bombardierung Jugoslawiens ohne UN-Mandat. Und daran sagen viele, habe die NATO ihre Unschuld verloren. Hat sie? Das war damals übrigens ein grüner Außenminister, Joschka Fischer, der das auch noch verteidigt hat.
Das macht die nicht unschuldig.
Ja, aber wie haben Sie das erlebt? Also 99.
Ich war dagegen. Ich habe damals massiv und intensiv dagegen argumentiert. Ich habe auch damit argumentiert, dass die NATO als Bündnis, das friedensstiftend und friedensrechtlich gerahmt ist, damit diese friedensrechtliche Potenz verliert. Und das ging ja dann auch weiter. Das ging weiter in Afghanistan, das ging weiter an einigen am Rand von Afrika. Die NATO verwandelte sich in ein Interventionsbündnis. Man kann jetzt drüber streiten, mit gutem Grund, mit schlechtem Grund. Es war eine Verwandlung, die meines Erachtens der NATO als friedlich gerahmtes Bündnis nicht gut.
Jetzt sagten die NATO-Verteidiger, wir verteidigen die Freiheit. Und zwar auch die Freiheit der Leute, die sie, nehmen wir das zerbrochene Jugoslawien, was damals Milosevic eben nicht anerkennen wollte. Und da sah sich die NATO als eine Verteidigerin des Status quo, des neuen Status quo, der sozusagen errungen worden ist durch eine Freiheitsbewegung. Und die Reaktionäre, damals Milosevic, heute Putin, die nicht anerkennen wollen, dass sich Grenzen verändert haben durch friedliche Revolutionen. Und die Ukraine zum Beispiel sagt, wie damals die neuen auf dem früheren jugoslawischen Terrain lebenden Länder, das wollen wir auch. Und da kam dann die NATO zu Hilfe und jetzt ist es ja auch indirekt. Also Frieden ist das eine. Sie sagen, das wollen wir erreichen. Was ist mit der Freiheit? Wer soll wie?
Und was ist mit den Menschenrechten? Und was ist mit der Humanität? Wir wissen, wie die NATO im Kosovo gebombt hat, wie Flüchtlinge, jetzt nicht absichtlich, aber wie Humanität ja sozusagen zerstört, vernichtet worden ist. Es war kein Krieg, in dem Humanität mit humanitären Mitteln verteidigt wurde. Und ich denke, wenn wir so argumentieren, wie Sie es machen, und das ist ja etwas, das als Argument immer wieder kommt, das Argument, man führe Krieg, um Frieden zu wahren, um Frieden wiederherzustellen, um Frieden endgültig zu sichern, das ist ein universelles Muster, das in der Geschichte immer wieder auftaucht. Und mir ist es zu leichtfertig zu sagen, wir brauchen den Krieg und die Kriegsvorbereitung, um den Krieg zu sichern. Und ich habe den Eindruck, und ich habe mich gefreut, als Papst Leo das in seiner ersten Enzyklika wirklich auch sehr deutlich sagte, wir sind zu schnell dabei, mit Krieg zu argumentieren und den Krieg als positiv und freiheitswahn zu sehen. Da sind wir bei dem uralten Argument schon der alten Römer aus dem 4. Jahrhundert. Sie vis pacem parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und meine Lehre aus der Geschichte ist, dieser Satz stimmt nicht. Wenn wir den Frieden wollen, müssen wir den Frieden vorbereiten. Und deswegen will ich bei all dem, was momentan passiert, Unterstützung der Ukraine mit Waffen, dass wir heißt die europäische Gemeinschaft, damit anfangen, den Frieden, nämlich die Friedensverhandlungen, einzufädeln. Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden
vor. Das klingt logisch, wobei ich finde, und das war auch nicht mein Argument, ich gebe ja sozusagen nur das Argument, damit wir hier auch eine spannende Diskussion haben, wieder was die Verteidiger der NATO sagen. Aber ist es fair zu sagen, die führen Krieg oder sind die sozusagen gezwungen, nehmen wir jetzt mal den aktuellen Konflikt und auch meinetwegen die Ukraine, die irgendwie unterstützt wird von der NATO, aber führen die den Krieg oder müssen die sich nur verteidigen, weil ein anderer Krieg führt? Man kann das jetzt auch auf.
Sie wissen ja, es mischt sich und die Ukraine verteidigt sich auch dadurch, dass sie in Russland bombardiert. Und ich finde, diese Art und Weise zur Verteidigung zu eskalieren, ich kann es nachvollziehen, aber mir ist es zu gefährlich, dass die Dinge völlig außer Rand und Band geraten und wir befinden uns plötzlich in dem, was keiner von uns will. Wir befinden uns auf einmal im Dritten Weltkrieg. Das kann nicht etwas sein, mit dem wir
Sie befürchten, wir befänden uns dann möglicherweise im Dritten Weltkrieg noch tun, was ja nicht noch funktioniert. Ja, erstaunlicherweise, wie viele sagen, die Abschreckung tatsächlich. Auch bisher hat ja auch noch nicht Russland und Moskau neben der Androhung, aber und dann hat man doch überlegt, und könnte es eine kleine Atombombe geben und solche Sachen, diese strategischen Atomwaffen und so. All das, Gottlob, ist noch nicht passiert. Und da sagen die Abschreckungsverteidiger wieder, schaut mal, das funktioniert. Ich habe, da es Umfragen gibt, dass die Mehrheit der Menschen in Europa die NATO heute für uns verzichtbar hält und der Meinung ist, ohne militärische Stärke gibt es keine Sicherheit und damit eben auch keine Basis für Frieden. Und Sie haben vollkommen recht, dass es diese Befürchtung gibt, wohin driftet denn der Westen unter Amerika und Trump? Und sind die überhaupt noch ein Bündnispartner? Und deswegen gibt es ja die Überlegung, wir müssen sozusagen versuchen, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu binden, eine europäische NATO, die sich auch abschreckend verteidigen könnte. Was halten Sie denn von diesen Überlegungen eines atomaren europäischen Schutzschirms der NATO?
Ich halte von der atomaren Aufrüstung gar nichts. Ich meine, ich bin nicht der, der es einfädeln, der es entscheiden könnte, aber ich bin dafür, die atomare Gefahr so weit herunterzudimmen, wie es nur irgendwie geht. Bei denen, die schon im Besitz von Atomkraft sind und bei denen, die es nicht sind, zum Beispiel bei Deutschland, eine atomare Rüstung zu verhindern. Es ist doch kein Argument zu sagen, weil auf Abschreckung bisher funktioniert hat, rüsten wir immer weiter auf, treiben wir die Abschreckung immer weiter, so weit, bis irgendwann die Abschreckung einen Punkt erreicht, in dem die Aufrüsterei platzt, in dem sie sozusagen sich den Weg zur Explosion, bis sie den Weg zur Explosion findet. Das ist das, was Papst Leo in einem ganz schönen Satz angesprochen hat. Er hat in der letzten Enzyklika angesprochen und beklagt einen Eifer für den Krieg. Einen Eifer für den Krieg im Gefühl, wir brauchen die Aufrüstung, um letztendlich die anderen abzuschrecken. Ich denke, dieses Denken ist zu gefährlich. Und wir haben vorher von den Abrüstungsverhandlungen gesprochen. Damals war es den Verhandlern klar, wir können nicht so weitermachen, weil wir zu einem Punkt kommen, der irgendwann zur Explosion führt. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn wir wieder an Denken erreichen würden, das so weit kommen.
Aber ist nicht gerade das, was Sie gerade sagen, der Punkt gewesen, dass die Abschreckung letztlich zum Frieden geführt hat? Weil damals war den Verhandlern, Sie sprechen KSZE, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Helsinki-Prozess, wo eben in den 70er Jahren die ideologisch völlig konträren Mächte zu dem Schluss kamen, es ist Wahnsinn, was wir sozusagen der Welt antun könnten und deswegen müssen wir abrüsten. Da hat doch im Grunde die Abschreckung zu zumindest Friedensverhandlungen.
Wenn ich das jetzt konzidiere,
ja,
dann kann und darf ich doch nicht konzidieren, dass der Wahnsinn, der wieder einsetzen soll, dass der Wahnsinn multipliziert wird und dann dazu führt, dass der Wahnsinn wieder beendet wird. Ich glaube, das Denken ist Wahnsinn.
Ich finde übrigens das sehr nachvollziehbar und sympathisch. Sie loben Papst Leo, der sozusagen natürlich für den Frieden sagt. Aber jetzt bringe ich mal ein Argument und das will ich gar nicht als meins bringen. Aber dass viele da sagen, natürlich ist natürlich die moralische Reinheit des Pazifismus ein Luxus, den sich nur leisten kann, wer nicht direkt bedroht wird. Das heißt, für Papst oder Gott sei Dank jetzt auch für Deutschland, könnte man sagen, ja, so kann man argumentieren. Die Ukraine kann es nicht. Also was sollen denn die machen, die, wenn die andere Seite sozusagen so hochgerüstet auch noch die Krallen ausfährt und übergriffig wird, was sollen die denn machen? Sollen die dann sagen, Frieden ist uns wichtiger, dann geben wir uns hin?
Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich bin kein Pazifist, um das deutlich zu sagen, aber ich bewundere diejenigen, die sagen, ich kann Gewalt nur im alleräußersten und will Gewalt nur im alleräußersten Notfall einsetzen. Der reale Pazifismus ist für mich einer, der sich effektiv verteidigen kann. Und ich werbe für effektive und nachhaltige Verteidigung. Bin zugleich der Meinung, die ein Papst Leo immer wieder, und zwar nicht aus irgendwelchen moralischen Luxusbefindlichkeiten, immer wieder betont, dass jeder Krieg zu massivsten Menschenrechtsverletzungen führt und deswegen muss möglichst schnell und möglichst effektiv verhandelt werden. Und das ist der Punkt, auf den ich im Zusammenhang mit dem Westfälischen Friedenspreis immer wieder komme. Für mich ist dieser Preis ein Preis, der dafür werben soll, dass wir bei dem Krieg in Europa, der Europa im Osten verheert und in der Mitte und im Westen bedroht, dass wir zu Verhandlungen kommen, die Aussicht auf ein gutes und zumindest vordergründig Waffenstillstandsergebnis haben und führen. Das ist der Punkt, an den ich immer dann, wenn ich an unseren schönen Saal in Münster denke, der mir wichtig ist.
Jetzt, wenn wir nochmal an die Zeit der Annäherung zwischen Ost und West, also sozusagen der Kalte Krieg und der Warschauer Pakt noch existierte. Und fast denkt man ja sozusagen, da war alles geordnet und war alles klar. Der Westen war der Westen, der Osten war der Osten und es gab sozusagen eine Annäherung, aber es herrschte zumindest kein heißer Krieg wie jetzt. Und es gab auch noch eine Verlässlichkeit im Westen, was sie sehr bedauern, dass das eben jetzt mit Trump nicht mehr möglich ist. Aber damals sagten auch Willy Brandt, verhandeln kann man eigentlich nur, oder sahen Sie das Verteidigungsbudget, was ja viel, viel höher war, damals noch 5% oder so in den Haushalten, vor einem Hintergrund der militärischen Stärke. Nur das gibt uns die Möglichkeit, überhaupt hier mit denen auf Augenhöhe zu sprechen. Ist da nicht was dran?
Vergleichen wir doch mal. Jetzt müssten wir noch mein Buch blättern, dann andere Bücher blättern und mal die Militärausgaben Russlands, der Europäischen Union, der NATO miteinander vergleichen. Und dann würden wir feststellen, dass in den letzten Jahren die Militärausgaben ohnehin schon horrend gestiegen sind. Dass wir, wenn wir dann an die berühmte Rede von Dwight Eisenhower denken, im Jahr 1953, der in seiner berühmten Chance for Peace-Rede gewarnt hat, die damalige Aufrüstung immer weiterzuführen und gesagt hat, was heute genauso gilt, dass jede Kanone, jedes Kriegsschiff, jede Rakete letztlich ein Diebstahl sei an den Hungernden, Frierenden und an den Kindern der Zukunft. Das muss man mit bedenken, wenn wir über Aufrüstung reden, wenn wir die Aufrüstung verteidigen, weil, wie Sie sagen, Herr Schmiese, diese Aufrüstung ja möglicherweise eine Abschreckung im Positiven bewirkt. Wenn wir wissen, was diese Aufrüstung zugleich alles verunmöglicht an zukunftsträchtigen Investitionen. Wir können uns doch nicht hinstellen und sagen, diese grenzenlosen Aufrüstungsanstrengungen sind wirkliche Zukunftsinvestitionen.
Sie haben vollkommen recht, das ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und wenn man diese Summen addieren würde, was könnte man damit Großartiges machen? Aber da sagen wieder die, wir haben keine andere Chance, wenn wir es nicht machen. Also gehen wir jetzt mal in die Ukraine. Wenn wir nicht irgendwie uns verteidigen würden, dann könnten wir auch all andere Projekte, die man mit diesem schönen Geld, was in die Rüstung geht und verschossen wird und Leute erschossen werden müssen, aber auch nicht uns verwirklichen, weil dann lebten wir eben in einer Unfreiheit.
Herr Schmiese, ich rede ja nicht dafür, sofort alle Klar. Verteidigungsbemühungen einzustellen. Ich plädiere dafür, diese Aufrüstungs
Bestrebungen, diese Aufrüsterei nicht grenzenlos immer weiter zu betreiben, nicht sozusagen unsere gesamte Volkswirtschaft da hinein zu verpulvern, zu spüren, zu wissen, und das tun wir ja auch, dass wir in Bildung, in Schule, in viele andere unendlich wichtige Zukunftsprojekte, dass wir kein Geld mehr dafür haben. Wir müssen sozusagen für Verteidigungsbereitschaft und für Verteidigungstüchtigkeit sorgen und zugleich die Tür öffnen zu Verhandlungen, um diesen Wahnsinn, von dem Sie auch reden, um diesen Wahnsinn zu stoppen und den noch in das nächste Jahrzehnt zu treiben.
Und das ist eine schöne Antwort auf die Frage, die wir eingangs gestellt haben: Was braucht Frieden heute? Und Sie wünschen sich, und das passt dann auch zu dem Westfälischen Friedenspreis, um Gottes Willen Verhandlungen, redet irgendwie und baut Kanäle, dass man reden kann. Jetzt habe ich noch eine ganz konkrete Frage, weil Sie sind in der Jury ja auch gewesen für den alternativen Westfälischen Friedenspreis. Und vielleicht auch das nochmal abschließend die Frage, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, Sie müssen gleich noch sagen, wem Sie eigentlich den Westfälischen Friedenspreis geben würden und warum. Und dann wäre meine abschließende Frage, wenn Sie der NATO jetzt etwas ins Stammbuch schreiben dürften, einen Rat nach der Preisverleihung, was wäre das? Also erste Frage, an wen würden Sie den Friedenspreis verleihen und was wäre Ihr Rat an die NATO?
Nun ja, ich habe heute schon mal dem Papst Leo den Namen zitiert. Mir haben die ersten großen Stellungnahmen zum Frieden unglaublich gut gefallen. Er wäre natürlich ein Preisträger gewesen. Ich suche nach jemanden oder ich hätte in der Jury nach jemanden gesucht, der wirklich markant und nachhaltig friedenssuchend und friedensengagiert ist. Und das ist für mich nicht die NATO. All die Argumente, die Sie gebraucht haben, die Sie für die Preisverleiher zitierten, die halte ich für Hilfsargumente. Ich will jemanden haben, der tatsächlich für Frieden steht und der nicht für Frieden steht, weil er aufrüstet und weil er Krieg letztendlich vorbereitet, weil er der Meinung ist, es geht nicht anders.
Und was wäre Ihr Rat an die NATO? Was würden Sie der NATO? Sie haben ja gesagt, Sie haben gar nichts gegen die NATO als, als Bündnis und finden nur nicht, dass das der adäquate Preisträger wäre. Aber was würden Sie der NATO ins Stammbuch schreiben, wenn Sie einen Wunsch sozusagen
haben können? Ich würde das Stammbuch der NATO aufschlagen. Das Stammbuch der NATO, Artikel 1, die Präambel, schon die Präambel spricht vom Wunsch, mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. Das ist, glaube ich, ein Satz, den man tatsächlich auch beim Friedenspreis zitieren kann. Und Artikel 1, internationale Streitfälle ausschließlich friedlich zu regeln und auf Gewaltanwendung zu verzichten. Mit der Potenz, die man als NATO hat. Das wäre das, was ich der NATO raten würde, und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Rutte den Preis nicht annimmt. Dass er den Preis nicht annimmt, weil er sagt, dieser Preis überfordert uns. Der stellt Anforderungen an uns, friedensstiftender und friedensschaffender Art, die wir derzeit nicht einlösen können.
Herbert Prantl, wir sind gespannt, wie Mark Rutte am 1. Oktober 2026 in Münster auf die Verleihung des Westfälischen Friedenspreises reagieren wird, die er stellvertretend, ja nicht als Person, sondern für die NATO entgegennimmt. Ich danke Ihnen für unsere Diskussion und für das Gespräch hier. Und das ist das ganze Thema, haben wir gemerkt, ist ein Ozean, wo man auch leicht kentern kann. Und ich finde es total spannend, darüber zu sehen, weil man ja auch gar nicht nur gegeneinander fährt, sondern auch weite Strecken miteinander fährt und dann bei manchen Wendemanövern denkt,
ich denke mir, Herr Schmiese, keiner von uns ist gegen Abrüstungsverhandlungen. Und ich wäre wirklich glücklich, wenn die großen Mächte
wieder zu Abrüstungsverhandlungen führen würden.
Herr Rebret-Prantl, jetzt bimmelt hier schon ein nächster Anrufer. Wir sind durch mit unserer Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.